Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mensch Maike. Herrlich ehrlich spreche ich jede Woche mit interessanten Persönlichkeiten über deren Leben und andere spannende Themen. Der Podcast Mensch Maike wird präsentiert von Radio Frankfurt, der Sound der Weltstadt. Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Maike. Facebook, Instagram und TikTok-Follower, Likes und Reichweite. Ihr neuester Bestseller Fucking Famous ist eine unterhaltsame und schonungslose Satire über Influencer. Ich begrüße ganz herzlich die erfolgreiche Autorin Anna Hasagen.
Maike, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Gerade eben, was um Reichweite geht, was um Influencer geht. Unser ganzes Leben dreht sich nur noch in dieser Welt des Außens. Ne? Jeder möchte Likes, jeder möchte gerne irgendwie Reichweite erzielen, jeder möchte geliebt werden. Ich sag immer, wenn man schlechte Kommentare schreibt, man kriegt ein Like dafür, heißt es nichts anderes, ich hab dich lieb. Und es wird immer mehr eigentlich Hass verbreitet, weil es dafür mehr Likes gibt, wenn man auf einen raufhaut, ja, als andersrum. Ne? Weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also ich sehe das tatsächlich so, dass freudige Bilder gar nicht so angenommen werden wie andersrum.
Oh ja, das ist sehr interessant. Das ist psychologisch auch sehr interessant, weil Empörung sorgt tatsächlich bei uns für eine Ausschüttung von Glückshormonen. So verrückt sich das anhört. Ja, so Empörung ist ja etwas, auf das sehr, sehr viele Influencer inzwischen auch setzen. Ja, also sich ständig aufregen. Die Netzfeministinnen regen sich den ganzen Tag auf über die böse Männerwelt. Das hat tatsächlich erstens einen Reichweitevorteil, weil die Leute auf sowas klicken. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass der Mensch sich gerne aufregen möchte.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich sag immer, weißt du, wir klopfen unsere Männer weich und wenn wir nach Hause kommen, wollen wir den harten Kerl zu Hause. Funktioniert doch gar nicht mehr.
Das ist wohl richtig, ja. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Da muss man stundenlang drüber sprechen.
Total, total. Aber dieses alles so in die andere Richtung schieben, das alles öffentlich machen und irgendwie damit Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich finde, meine persönliche Meinung dazu eben, ich finde, das geht manchmal in eine falsche Richtung.
Ja, das ist durchaus so. Es ist ja eine extreme, in den letzten 10 Jahren, in denen Instagram und TikTok im Endeffekt ihren Siegeszug angetreten haben, ist ja eine große, große Erregungskultur eingetreten. Ne? Also überhaupt grundsätzlich im Diskurs, im öffentlichen Diskurs. Und aus meiner Sicht ist das definitiv durch die sozialen Medien getriggert, weil die Algorithmen sowas einfach bevorzugen. Und darum geht's auch teilweise halt in dem Roman, den ich geschrieben habe, in Fucking Famous. Es ist einfach so, dass bestimmte Inhalte von den Algorithmen sehr stark gefördert werden. Und ich sag mal, Inhalte, die mit Bildung zu tun haben oder die mit sachlichen Informationen zu tun haben, die gehen unter. Also es geht darum, wirklich Selbstdarstellung um jeden Preis, Penetranz. Also wer sich mal so ein bisschen darauf versucht hat auf den sozialen Medien, auf Instagram, wenn du ein Selfie von dir selbst hochlädst und du machst so einen Kussmund, so ein Duckface, ja, und machst so ein Selfie, ja, gut geschminkt und so weiter, dann kriegst du dafür ungefähr 10-mal so viele Views, wie wenn du irgendein inhaltliches Statement hochlädst. Das habe ich selbst letztens nochmal festgestellt und ich dachte wirklich, das ist der Wahnsinn.
Ich muss jetzt so lachen, weil wir hatten es gerade erst in Kürze. Ich habe Freunde besucht im Frankenland und dann haben wir Kloß mit Soße gegessen. Ja, wir haben auf den Salat verzichtet mit einem lecker Bierchen nebendran. Und ich habe nur, mein Mann fotografierte mich und ich habe hinter diesem Kloß mit Soße gesessen. Also das Fleisch ist in der Soße geschwommen. Und mein Mann sagt, das finde ich gut. Da sage ich so, Entschuldigung bitte, du willst jetzt nicht den Kloß hinter dem Kloß fotografieren und das posten. Genau so war es. Und soll ich dir sagen, was es gegeben hat? Über 1300 Likes.
Ja, klar.
Wo ich denke,
ja.
Okay, und was war die Überschrift? Na, auf den Salat verzichten wir heute mal. Heute essen wir mal Kloß mit Soße, weil wir sind ja im Frankenland und da gehört der Sonntagsbraten dazu. Und die Menschen haben es geliebt, weil es so herrlich ehrlich war. Weißt du, da sitzt du mit so einer kompakten Figur dahinter und sagst, du, mir schmeckt auch der Kloß mit Soße.
Ja, das ist aber doch eigentlich ganz schön. Ne? Ich meine, so ehrliche Statements, authentische Statements kommen halt auch sehr gut an, muss man auch einfach sagen. Ne? Und es muss halt witzig sein. Das heißt, der gemeine Influencer heute ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, sich witzigen Content zu überlegen, zu gucken, was gerade so trendet. Ja, sowas könnte quasi schon fast viral gehen, würde ich fast sagen, ja, weil es einfach lustig ist. Aber ja, so ist das halt, ne? Und solche Inhalte werden gepusht, das ist richtig, ja.
Völlig crazy. Ich fand es ganz unverständlich. Mein Mann sagt, ich hab's dir doch gesagt. Aber zurück zu deinem neuesten Werk, Fucking Famous. Da nimmst du ja auch die sozialen Medien und die Influencer so ein bisschen auf die Schippe.
Ja, also ein bisschen ist gut. Ich würde sagen, ich nehme sie ganz schön stark auf die Schippe. Das ist ja auch sozusagen der Sinn dieses Buches, ist eine Satire. Und es geht um eine Protagonistin, die heißt Lotte Hohenfeld. Das bin nicht ich, obwohl es in der Ich-Form geschrieben ist, nochmal klarzustellen. Und diese Lotte Hohenfeld hat schon ein geflopptes Start-up hinter sich, ein geflopptes Buch und sagt, so jetzt so kann das jetzt nicht weitergehen. Und zusammen mit ihrer Freundin, der Tessa, die ist IT-Expertin, muss man dazu sagen, beschließen die beiden irgendwann, so der beste Weg, hier irgendwas auf die Beine zu kriegen, ist tatsächlich erstmal berühmt zu werden. Also sie beschließen sozusagen, Lotte berühmt zu machen.
Okay, und wie geht's einfacher als über Social Media?
Es geht ja nur noch über Social Media. Also Ruhm ist ja im Endeffekt durch Instagram und TikTok tatsächlich in gewisser Weise demokratisiert worden. Ja, jeder kann es irgendwie schaffen, theoretisch, was ja auch schön ist. Also es hat ja zwei Seiten immer. Auf der einen Seite gibt es halt die Gatekeeper nicht mehr. Früher, selbst wenn du ins Big Brother Haus wolltest, musstest du an Gatekeepern vorbei. Und wenn du heute auf Instagram berühmt werden willst, kannst du es einfach alleine schaffen. Das ist ja sehr, sehr attraktiv und darum geht es halt auch irgendwie insgesamt in dem Buch. Natürlich auch sehr stark um die Schattenseiten davon.
Aber ist es nicht auch verrückt, dass heute für Jugendliche auch, ne, so der einzige Sinn des Lebens darin besteht, irgendwie berühmt zu werden oder Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, irgendwie das schnelle Geld zu verdienen, ja. Ich finde es ganz extrem, wenn du junge Menschen fragst, was möchtest du werden? Germany's Next Topmodel, bei Deutschland sucht den Superstar gewinnen oder eben, wie gesagt, Influencer. Und das ist nicht erschreckend, dass keiner mehr über ein Handwerk nachdenkt, über etwas, was einen erfüllt, was einen auch ausfüllt. Also eine Berufung zu finden für sich und sein Leben, weil ich meine, die meiste Zeit verbringst du ja nun mal auf der Arbeit, ja?
Ja, ja, absolut. Also vor allen Dingen, das fördert ja leider auch, jetzt muss man es ganz klar krass sagen, es fördert ja auch Bullshit. Also es sind immer mehr Leute, die halt irgendwie versuchen, sich darzustellen. Einfach, weil sie natürlich inzwischen junge Menschen kriegen das natürlich mit, dass du da viel Geld verdienen kannst. Ja, das tun natürlich am Ende des Tages nur die wenigsten. Ja, das muss man ja auch immer ganz klar sagen. Es gibt halt Influencerinnen, was weiß ich, Modebereich oder Kosmetik, die verdienen deutlich mehr als ich mit meinem Bankerjob. Die haben vielleicht 400.000 Follower, aber das sind dann immer noch Ausnahmen und die meisten schaffen das eben nicht. Und deswegen finde ich immer, also ist meine persönliche Meinung auch nach dem Schreiben dieses Buches, meiner Meinung nach müssten die sozialen Medien stärker reguliert werden, ist meine Meinung. Mhm. Zum Beispiel TikTok macht süchtig, fördert wirklich seltsamen Inhalt und ich sag mal, macht auch psychische Probleme bei Jugendlichen, die das einfach unkontrolliert durchscrollen den ganzen Tag. TikTok in China, wo es herkommt ursprünglich, ist stark reguliert. Da werden Bildungsinhalte gefördert. Du darfst dich bis 14 auch da gar nicht einfach so anmelden. Du musst deinen Personalausweis hochladen und darfst nur eine Stunde da drauf am Tag. Finde ich irgendwie gar nicht sinnlos. Also finde ich ganz gut eigentlich, ja.
Ja, man sieht's ja auch überall nur noch, die Jugendlichen eben mit dem Handy vom Gesicht laufen, auf dem Fahrrad, auf dem Rollo. Überall ist das Handy präsent und man guckt drauf. Ich finde es Wahnsinn.
Ja.
Und also, was dabei auch immer verloren geht, meines Erachtens, ist die Kommunikation untereinander. Mhm. Ich habe schon gesagt, wie macht ihr das? Ja, wenn ihr einen Freund habt oder eine Freundin, ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kreuzen wir vielleicht an noch auf dem Telefon, wie wir es früher in Schriftformat hatten. Mhm. Man lernt sich ja auch gar nicht mehr außerhalb kennen. Und wenn sie dann Schluss machen über WhatsApp oder wie läuft das? Das ist eigentlich traurig, dass die Gesellschaft, sag ich mal, in dem Sinne so vereinsamt. Ne? Ja. Ich meine, du hast halt keine Gesprächspartner mehr und man weiß sich auch nichts mehr zu erzählen.
Ja, und man weiß halt auch, das hat man ja auch schon psychologisch untersucht, wenn du zum Beispiel Leute irgendwie moralisch versuchst, von irgendwas zu überzeugen auf den sozialen Medien, das wirkt eben nicht. Das kommt rüber wie eine Indoktrination im Endeffekt, weil du die Leute ja emotional nicht berührst. Also du stehst ihnen nicht gegenüber. Wenn du denen jetzt sagst, Antisemitismus ist schlecht, dann wird irgendjemand sagen, na und, ja. Aber wenn derjenige dir gegenübersteht und dir das quasi klar macht, warum und wie und was ich, ja, das ist halt, hat eine ganz andere Wirkung.
Das hast du toll gesagt. So, wir gehen zurück zu deinem Buch. Was war die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Fucking Famous ist natürlich auch schon mal eine Ansage, ne?
Also ich wollte auf jeden Fall, deswegen heißt es auch so, ich wollte ein wirklich unterhaltsames Buch schreiben. Das war schon die Grundanforderung an dieses Buch. Es ist mein 6. Buch und ich hatte eigentlich gar nicht vor, noch eins zu schreiben, hatte dann aber die Idee dazu. Das habe ich in der Presse auch schon mehrfach gesagt. Die Ursprungsidee kam dadurch, dass es ja diese recht bekannte Anna Delvey, Anna Sorokin gibt. Das ist eine Deutsch-Russin, die vor einigen Jahren im Gefängnis saß, weil sie als Trickbetrügerin viele reiche New Yorker über den Tisch gezogen hat.
Ich erinnere mich.
Genau, und dann gab es eine Serie über sie auf Netflix. Und die gute Frau ist dadurch sehr, sehr bekannt geworden, hat auch über 1 Million Follower auf Instagram bekommen in relativ kurzer Zeit. Und das war sozusagen die Ausgangsidee von meiner Geschichte, wo die Protagonistin ja auch zu 1 Million Followern kommt.
Gibst du auch Tipps dafür, wie man da wirklich zukommt?
Das ganze Buch ist voll von Tipps. Die sind nicht immer ganz ohne. Also, dass ich übernehme keine Haftung oder keine Gewähr dafür. Spaß beiseite, sind natürlich sehr viele psychologische Mechanismen drin, wie das funktioniert mit dem Berühmtwerden. Das ist schon ganz klar. Also jemand, der berühmt werden möchte, der kann da durchaus reinlesen. Ja, das macht Sinn.
Ich glaube, jetzt wird es ein Bestseller. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Die Jugend wird es kaufen. Finde ich gut. Lange Rede, kurzer Sinn, Anne. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Bist du selber mal so tief eingetaucht, dass du gesagt hast, so funktioniert das eben mit Social Media? Hast du selber 1 Million Follower? Muss ich mal fragen. Ich habe nicht recherchiert.
Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich nicht 1 Million Follower. Ich habe irgendwie auf Instagram ein paar Tausend. Das ist jetzt also ganz, ganz wenig, ja.
Ein paar Tausend ist nicht wenig.
Ja, ich habe das halt angefangen durch meine Buchschreiberei. Ich schreibe ja seit 14 Jahren Bücher und du musst im Endeffekt als Autor auf sozialen Medien sein, ja, weil du immer irgendwie Werbung für dein Buch machen solltest, ja, sonst verkaufst du gar nichts, ja. Es gibt ja nur wenige Autoren, die prominent sind. Ich sag mal Nele Neuhaus und Sebastian Fitzek, das sind ja totale Ausnahmen. Klar, die verkaufen viele Bücher, weil man sie kennt, aber alle anderen, es gibt ja Hunderttausende von Autoren, die müssen halt gucken, wie sie irgendwie ihre Bücher da verkaufen. Lange Rede, ich bin halt schon länger auf den sozialen Medien, aber ich hatte immer ein extrem ambivalentes Gefühl dagegenüber. Ja, also wenn du ein Buch, wenn du dich da selbst irgendwie, zum Beispiel du sitzt in einer Talkshow und dann postest du das, wie du da mit deinem Buch sitzt. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, es ist ja auch Angeberei. Ja, also es ist immer so ein Gefühl von, was mache ich hier eigentlich, was poste ich hier eigentlich, Angeberei. Und dann ist es aber auch irgendwie ganz cool, wenn die Leute das liken. Ja, also es ist ja immer so, so eine Ambivalenz und das habe ich von Anfang an auch so empfunden. Und aber nichtsdestotrotz bin ich halt immer auf den sozialen Medien gewesen und fand das immer sehr interessant, was da so abging. Ja? Und vor allen Dingen, du beobachtest ja auch, was da erfolgreich ist und was nicht.
Absolut, aber ich finde auch, wenn du ein Buch geschrieben hast, ja, darf man das auch mit vollem Stolz posten und präsentieren, zumal das ja auch wirklich jetzt dein absolut erfolgreichstes Buch ist, ne? Gerade eben Fucking Famous.
Fucking Famous ist, das Schöne ist, die Filmrechte sind direkt verkauft worden. Genau. Das ist richtig schön. Das hat mich auch total gefreut und auch sehr geschmeichelt, muss ich sagen, dass die Produzentin, die das gekauft haben, das Thema und die Geschichte super fanden. Also das fand ich super. Aber mein erfolgreichstes Buch ist das nicht. Das ist schon einige Monate schon draußen, aber ich habe eigentlich das typische Phänomen wieder festgestellt. Du musst eigentlich prominent sein, du musst in den Freitagabend-Talkshows sitzen, du musst literarisch oder journalistisch vernetzt sein, sonst ist es super schwierig, ja. Mhm. Und ich bin Gott froh, dass ich einen anderen Beruf habe. Ich bin ja von Beruf wirklich, mache ich ja was ganz Konservatives und mache das jetzt nur als Hobby. Bin ich auch froh drum.
Weil du davon nicht leben könntest oder warum?
Also es gibt kaum Autoren, die davon leben können. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn jemand auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt, irgendwo ganz unten, ja, und ich sag mal 20.000 Bücher verkauft hat, das ist schon ganz schön viel, ja, also absolut. Heutzutage. Man muss immer bedenken, dass der Autor ja nur 10% des Ladenverkaufspreises meistens bekommt um den Dreh. Das heißt, es kann sein, dass der Autor dann 1 bis 2 Euro pro Buch bekommt. Mhm. Und ich meine, wie oft schreibst du denn einen Spiegel-Bestseller? Ja, und da kannst du dir dann schon ausrechnen, wie wenige Autoren eigentlich vom Schreiben leben können. Das musst du ja auch noch versteuern.
Stimmt. Aber bei 2, ich rechne gerade mal. Ich war nie so gut in Mathematik.
Du bekommst 1 Euro pro Buch. Jetzt sage ich mal im Worst Case, weil das ein Taschenbuch ist. Und dann hast du 20.000 Euro verdient, musst es versteuern. Und dann musst du da auch natürlich, müsste man dann ja länger von leben. Ja. Und zweitens ist es ja so, nicht jeder kommt auf die Spiegel-Bestsellerliste. Die meisten Autoren verkaufen viel, viel weniger.
Also ab 20.000 ist man auf der Spiegel-Bestseller.
Nee, das habe ich jetzt nur so als Idee gesagt. Aber
weißt du, ob man da drauf kommt?
Nee, das ist ja ganz unterschiedlich. Je nachdem, was in den Wochen gerade halt verkauft wird, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich habe da keinen Einblick. Aber es ist halt nicht so viel, was du verkaufen musst, um da schon eventuell drauf zu kommen. Und man macht sich dann immer, man denkt immer, wow, ja, Spiegel-Bestseller-Autor. Aber auch die können da nicht notwendigerweise von leben.
Weißt du, warum ich dich jetzt so erschrocken frage? Weil ich finde, das ist ja eine Hausnummer. 20.000 Bücher ist ja eine Hausnummer. Ne? Und ich sage immer, nichts ist unmöglich. Mhm. Ne? Und ich schreibe gerade selber an einem Buch. Also ich habe ja schon vor 5 Jahren angefangen, aber ich bin ja nie zum Ende gekommen. Diesmal scheint es so zu sein, dass wir das schaffen, dass das Anfang November rauskommt. Und das ist jetzt mal für mich meine persönliche Ansage zu sagen, wir versuchen jetzt mal 20.000 Bücher zu verkaufen. Und dann, man könnte es doch aber auch eigentlich in Eigenregie machen, ne?
Du kannst heute, Self-Publishing nennt sich das, genau, ne? Du kannst auch selbst veröffentlichen. Da ist sozusagen Amazon die Plattform gewesen, die damit vorgeprescht ist, wenn ich mich da recht erinnere. Das ist natürlich für alle Autoren, vor allen Dingen für dich jetzt zum Beispiel, wenn du sowieso schon eine Reichweite hast, kannst du das machen. Ja klar, weil du das Buch selbst promotest sozusagen, ne?
Ganz genau.
Genau, also das kann man machen. Das finde ich eigentlich auch schön. Also jeder, der sozusagen ein Buch schreiben will, kann es inzwischen auch. Das war früher nicht so. Da musstest du ja irgendwie einen Verlag haben.
Das stimmt. Und heute kannst du alles veröffentlichen. Du arbeitest aber mit einem Verlag zusammen, richtig?
Ja, genau. Ich habe einen Verlag. Aber also es ist ein kleiner Verlag, aber es ist ein Verlag, ja.
Ist das hier aus Frankfurt, oder?
Nee, der ist aus dem Münsterland. Der ist nicht aus Frankfurt.
Kommst du aus dem Münsterland?
Nein, nein, nein.
Jetzt driften wir ganz ab. Ist ja meine alte Heimat. Ich komme aus Hamm-Westfalen. Aber gut. Jetzt wieder zurück zu der Influencer-Geschichte. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Also ich finde es auch immer noch ein Phänomen, ja, dass das alles so funktioniert. Ich kenne das ja auch aus dem Brautbusiness, ne, dass ich ganz oft Anfragen hatte, ich bin Influencerin, ich habe so und so viel Follower, ich möchte gerne heiraten, kriege ich von dir ein Brautkleid. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, das ist so, können wir noch ein bisschen mehr vorzeigen? Ich will da gar nicht so dagegen sein, aber es war mir so absurd, weil jemand diese Reichweite hat, ja, nur weil jetzt jemand mit, sag ich mal, 20.000 Followern heiratet, ja, ich schenke dir jetzt ein Brautkleid im Wert von 3.000 Euro. Wie viele Kunden soll mir das bringen? Ja, und dieses, ja, aber ich habe ja eine Reichweite. Ich fand das immer so ein Ding, wo ich dachte, aber arbeite doch was dafür. Und ich will nicht sagen, dass es keine Arbeit ist, sondern es war mir so absurd. Also es war für mich ganz lange gar nicht greifbar, was da eigentlich passiert und dass das wirklich so wahrgenommen wird. Und mich erschreckt das auch immer tatsächlicherweise, wie wir hier in Deutschland, einer ruft alle Folgen, weißt du, wie wir so einem Wahn nachrennen.
Du meinst das Influencer-Phänomen an sich?
Absolut.
Das ist aber weltweit inzwischen so. Also das, da lässt sich, ich glaube, wir können uns da auch gar nicht mehr vor verschließen, weil das ist irgendwie die Zukunft. Also es ist leider so.
Aber warum funktioniert dieses Geschäft als Influencer aus deiner Sicht?
Das kommt eigentlich deswegen, da muss man sich überlegen, wie funktioniert Werbung und welche Werbung funktioniert überhaupt noch? Ne? Und also ich meine, früher hatte man die Kinowerbung, das ist viel weniger geworden, man hatte Plakatwerbung und diese ganzen Sachen. Heute hängen die Leute den ganzen Tag am Handy. Stimmt. Und die jungen Leute hängen den ganzen Tag und gucken irgendwie, was weiß ich, Kathi Hummels gerade anhat. Und allein durch die Zeit, die man da verbringt, ist es natürlich so, dass diese Leute dann extrem gute, wie soll ich sagen, Multiplikatoren für Werbung sind. Ja, das ist irgendwie auch psychologisch ganz einfach zu erklären. Aber um nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, deine Influencer, die dich anfragen, ja, du musst, wenn du sowas häufiger hast, auf jeden Fall dir das kann man, glaube ich, gegen eine kleine Gebühr sich runterladen. Es gibt so Seiten, die analysieren dir, ob ein Influencer tatsächlich wirkliche, echte Follower hat oder ob das alles Bots sind.
Also wenn, ach, das kommt ja auch noch hinzu, genau.
Ja, genau.
Da war ja noch was.
Also gerade für solche Sachen, also wenn du solche Leute dann wirklich mit einem Brautkleid ausstattest, dann solltest du erstmal gucken, ob die echte Follower haben und ob die alle aus Deutschland sind. Ob die dir dann überhaupt was bringen, ne? Also das ist schon wichtig.
Das ist so ein Phänomen, auch das erlebt man ja immer wieder. Dann hast du auf einmal ganz, ganz viele Likes und dann kommen die irgendwie aus Russland. Wobei mir das auch passiert ist, kennst du dich da vielleicht mit aus? Ich kenne ja ungefähr meine Quote, ne? Und auf einmal hatte ich auf Instagram über 1000 Likes und da waren dann auch russische Adressen drunter. Ich habe aber nichts gekauft.
Ja, ja.
Wie kommt sowas zustande? Weißt du das, Anne?
Oh, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht, aber die Bots sind halt sehr omnipräsent und es kann halt sein, dass die auch auf irgendwas dann draufgehen. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, muss ich sagen.
Ich habe schon überlegt, ob irgendjemand anders, um mir zu schaden, weil wenn du ja, ob wir jetzt welche gekauft hast, ja, kann es ja auch sein, dass dein Kanal zugeht, ob mir da irgendjemand was draufgeschossen hat, weißt du? Das war jetzt so meine Idee.
Ja. Aber ich meine, eigentlich ist es ja, das wäre ja sozusagen ein Geschenk an dich. Ich schenke dir ein paar Views oder ich schenke dir ein paar...
Naja, aber brauche ich die aus Russland oder aus Indien oder sonst so her? Ich meine, da weiß doch jeder, dass das gekauft ist, ja?
Ja, das stimmt schon.
Und das kann ja mehr schädigend sein als sonst was. Aber das ist bei einem einzigen Bild gewesen auf Instagram. Auf einmal waren da über 1000 Likes drauf und das ist nicht normal gewesen für mich. Ja. Und auch zu meiner Fernsehzeit nicht. Und dann habe ich überlegt, ja, guck mal, kann das sein? Kann dir da jemand mit schaden? Weil wenn du ja obvious zu viel kaufst, kann ja auch dein Instagram-Account gesperrt werden.
Ich glaube, das kann es gar nicht. Also ich kenne mich zu wenig damit aus. Aber ich glaube, wenn du jetzt 1000 Views kaufst oder sowas, dann wirst du deswegen nicht gesperrt. Wenn du allerdings so anfängst, so komische Aktivitäten durchzuführen, dass du irgendwelchen Accounts folgst und wieder entfolgst den ganzen Tag, das machen ja auch manche.
Echt?
Ja, da gibt es auch Bots für. Ich glaube, dann sind die inzwischen sehr restriktiv und sperren die Leute. Aber ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, wenn dir jemand dir ein paar Views kauft.
Ich sag dir jetzt ein Geheimnis, ich mache das sowieso bei uns nicht, das macht alles mein Mann, weil okay. Ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür. Welche Influencer waren deine Inspirationsquelle für deinen Roman?
Ja, das verrate ich gerne, aber wie gesagt, nur Inspirationsquelle. Ich fand folgende Personen sehr inspirierend. Kathi Hummels, Oliver Pocher.
Der war gestern auch auf dem Oktoberfest.
Ja, das habe ich gehört. Ich fand auch Riccardo Simonetti sehr inspirierend, der ja ganz lustig ist. Wen noch? Diana zur Löwen, das ist eine Influencerin, fand ich auch sehr inspirierend. Aber man darf natürlich keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Also es war nur Inspiration.
Sehr gut. Waren die so besonders lustig oder waren die so besonders anders? Oder?
Nee, die sind einfach prototypisch für das, was da so abgeht. Also deswegen fand ich es irgendwie interessant, Personen vorkommen zu lassen, die so ein bisschen ähnlich sind.
Aber guck mal, das ist ja auch ein riesen Zeitaufwand, wenn du dich damit beschäftigst. Ne? Mhm. Wie lange hast du als Vorlauf gebraucht, um dieses Buch dann zu schreiben? Ich meine, gut, zum einen war es eben diese Geschichte mit der russischen... Ich habe ihren Namen vergessen, sag's bitte doch mal.
Anna Delvey, das ist diese Trickbetrügerin. Ja, die war tatsächlich nur die Initialidee mit den 1 Million Followern. Also tatsächlich, das Buch hat, glaube ich, fast, also ich habe irgendwie so über einen Zeitraum von 2 Jahren daran geschrieben oder ein bisschen kürzer. Wow. Es hat sich sehr schnell weggeschrieben, muss ich sagen, weil das ist natürlich irgendwie, es ist ein bisschen umgangssprachlich geschrieben. Es ist jetzt keine, sag ich mal, prosaische Hochkultur, die ich da irgendwie schreibe, sondern wenn du es liest, wirst du sehen, es ist sehr... Also wie man halt spricht, ne? Und die, es hat sich sehr schnell geschrieben irgendwann. Aber ich habe in dem Jahr, in dem ich es geschrieben habe, bin ich auch sehr vielen Influencern dieser Art gefolgt auf Instagram. Und ich habe mir TikTok runtergeladen und habe dann halt auch gemerkt, was das so mit einem macht. Und das habe ich halt alles verarbeitet in dem Buch.
Beschreib doch mal, was macht ein TikTok mit einem?
Also TikTok ist, das finde ich wirklich gruselig, weil es macht hochgradig süchtig. Der Algorithmus weiß sehr, sehr schnell, was du eigentlich sehen willst. Wenn du ein paar Sekunden länger auf einer Sache bleibst, hat der Algorithmus das sofort durchschaut und zeigt dir davon immer mehr an. Das ist natürlich, also wie gesagt, das macht süchtig und es werden einem auch abstruse Inhalte irgendwann gezeigt. Also ganz schlimmes Beispiel fand ich, ich habe es immer noch, ich muss es dringend löschen wieder. Mhm. Das war doch jetzt der 11. September, der Jahrestag, ne? Genau. Und da wurden dir dann einfach, also weil es wahrscheinlich gerade populär war, in Anführungsstrichen, Videos vom Einsturz des World Trade Centers gezeigt. Und wenn du da einen Moment länger drauf geblieben bist auf diesen Videos, das bin ich offensichtlich, ja, wurde dir da immer mehr von gezeigt. Und dann wurde halt auch gezeigt, wie Menschen Körper aus, also wie Körper aus dem Fenster fallen. Und stell dir mal vor, du bist irgendwie 15 und guckst dir das an. Ich meine, schön ist das nicht, ja.
0,0 gar nicht. Aber ich meine, das ist ja auch wieder erschreckend, weil unsere ganze Jugend ist ja eigentlich bei TikTok unterwegs, ne?
Ja. Ja.
Und da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Jetzt habe ich auch mehr Einsicht darin. Da sollte man tatsächlich die Hand drüber halten und sagen, eine Stunde am Tag reicht.
Absolut. Und das Schlimme, finde ich, für junge Menschen ist halt, du bekommst ja vermittelt, da sind ja super viele Leute, die jetzt auch nicht irgendwie schlauer oder toller oder besser aussehen sind als man selbst, sage ich jetzt mal, oder als die Jugendlichen selbst, die aber schon irgendwie 100.000 Views da haben und so weiter. Das Wahnsinn. Heißt, es schürt ja unglaublich viel Missgunst.
Absolut. Und ich glaube auch, gerade bei Jugendlichen, ne, wenn sie mal so erfolgreich sind und auf einmal keiner das mehr sehen wollen würde, brechen die ja auch wahnsinnig zusammen.
Kann gut sein, ja. Also, oder wenn du halt ganz völlig unsichtbar bist, dann fühlst du dich halt auch wirklich unsichtbar. Ich meine, früher war es toll, wenn du irgendwie in deiner Klasse beliebt warst. Heute ist es toll, wenn dir 1.000 Leute hier dir folgen. Ja, das ist ja schon, das ist eine totale Verschiebung der Prioritäten.
Und es zieht sich tatsächlich auch, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, mit ins Private. Mhm. Dass Kinder zum Beispiel jetzt auch mit 14, ich meine, wir haben das ja auch gemacht, wir waren auch auf Partys und so weiter, haben ein Bierchen getrunken. Ne? Aber diese ganzen Pipes jetzt, diese Wasserpfeifen, die man so kaufen kann, bei 14-Jährigen hochaktuell, man geht auf die Partys, also auf die Weinfeste etc. Man trinkt auch schon mal einen Apfelwein oder man besorgt sich durch die älteren Freunde was zu trinken. Und das finde ich auch echt ein bisschen verrückt, dass es so normal geworden ist, und ich höre das auch ganz oft eben von meinen Kindern, dass Jugendliche das Wochenende dazu nutzen, um sich zu betrinken. Und das haben wir nicht. Wir haben immer eine Party gefeiert und haben nebenher ein bisschen was getrunken. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es mit 14 schon war. Also ich würde jetzt eher mal behaupten, mit 15, 16. Mhm. Man hat sich dann vielleicht mal an so ein Bierchen oder was gab es früher noch in unserem Alter? Ja, ich meine, da hat man so irgendwie so einen süßen Sekt oder sowas getrunken. Ja, und fand das schon ganz lustig, wenn man 3 Schlucke hatte. Mhm. Und heute sind das wirklich tatsächlich Partys, wo man ganz offensichtlich hingeht, um sich zu betrinken. Okay. Das finde ich eigentlich total schlimm.
Wow, das wusste
ich. In dem Alter, finde ich auch. Mhm. Und diese Wasserpfeifen, die werden geraucht ohne Ende. Krass. Das muss auch ein Riesenhype sein irgendwo auf den sozialen Medien. dass die Kinder dazu aufgegriffen oder ermutigt werden. Mhm. Und das finde ich eigentlich auf der anderen Seite total schade, weil man muss mit 14 nicht mehr mit Barbie spielen, aber es gab zumindest immer dieses Klicken zusammen sein, ja, ne, was wir früher hatten, und das geht auch so völlig verloren. Mhm. Dann so geht schon danach, mit wem gehe ich denn jetzt heute raus? Ja, aber frag doch mal die und die, oder trefft ihr euch nicht mit einer ganzen Clique da? Mhm. Nee, warum gehst nicht einfach hin, da sind doch bestimmt Leute. Nee, also man muss sich schon verabreden, und dann denke ich immer, sag mal, was ist mit euch nicht richtig? Mhm. Und das macht aber auch ganz viel, finde ich, diese sozialen Medien, dass die Kinder auch mehr und mehr vereinsamen und sich so auf einen konzentrieren, ja, ne? Und nicht mehr auf diese gesamte Gruppe. Zurück zu dir. Wir haben gerade schon besprochen, um eine erfolgreiche Autorin zu sein, reicht es heute nicht mehr, einfach nur ein gutes Buch zu schreiben, sondern du musst ja auch Aufmerksamkeit auf dich lenken. Mhm. Und man muss genauso sich in den Medienrummel begeben. Wie machst du das, Anne?
Indem ich hier sitze zum Beispiel. Nein, das ist so ein ganz schwieriges Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ja als Hobby und ich liebe Schreiben. Ich liebe diesen ganzen Prozess, Geschichten ausdenken, plotten und so weiter. Das ist absolut mein Ding. Ich liebe es wirklich. Aber du bist irgendwann ja fertig. Mhm. Und dann bist du fertig mit deinem Buch. Und dann kommt der für mich zumindest unangenehme Teil. Du musst dir einen Verlag suchen. Jedes Mal neu in der Regel. Ja, so, wenn du einen haben willst. Und dann musst du versuchen, das Buch zu vermarkten. Und das ist, ich finde es sehr ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es Leute, die das irgendwie, ich weiß nicht, wenn Sebastian Fitzek irgendwie in die Halle kommt und da sein Buch vorliest, ist ja wunderbar, ne? Aber das ist ja, trifft ja jetzt auf mich nicht zu. Und ich finde diesen ganzen Part sozusagen, das zu vermarkten zu müssen, finde ich sehr mühselig. Zumal es halt auch so ist, dass zum Beispiel Journalisten natürlich auch mit immer mehr Büchern konfrontiert werden. Mhm. Irgendwie dann in die Medien zu kommen, ist sehr mühsam. Und deswegen fand ich halt auch die Idee dieses Buches so gut. Ja, die Protagonistin hat auch die Nase voll, sagt, hier, mein letztes Buch ist halt irgendwie total gefloppt, es muss anders gehen. Und dann machen sie diese Protagonistin Lotte ja tatsächlich erstmal berühmt, bevor sie dann plant, ein kulturelles Werk zu schaffen. Und die Idee ist natürlich genial, ne? Du hättest dann sozusagen die Reichweite, sodass dann Leute sozusagen überhaupt von deinem Buch erfahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ich bin da, sag ich mal, eher ernüchtert, und ich liebe Schreiben, aber ich liebe das Vermarkten gar nicht.
Aber hilft dir da nicht der Verlag dabei? Also kümmert sich der Verlag nicht darum, dass du Lesungen hast, dass das Buch dementsprechend auch in die Werbung kommt und dass darüber berichtet wird?
Also Werbung ist bei Büchern, glaube ich, nicht so wirklich wirkungsvoll. Was passieren müsste, wäre, dass größere Medien, was weiß ich, Spiegel oder wer auch immer, ein Buch rezensieren. Also es müsste irgendwo empfohlen werden. Aber was wird denn eigentlich von den großen Medien gelesen und dann auch empfohlen? Das sind die Bücher, die jetzt zum Beispiel irgendwie auf der ewig langen Longlist des Buchpreises stehen oder so. Das sind alles ausgesuchte Bücher von großen Verlagen. Und mein Verlag ist klein. Mhm. Es ist auch der einzige Verlag gewesen, das ist auch sehr kurios oder sehr interessant eigentlich, der sich an das Thema getraut hat. Also das Thema, dass jemand eine Satire über Influencer schreibt, das war für die meisten Verlage zu heikel. Und das finde ich auch schon sehr interessant, weil das zeigt im Endeffekt, alle haben irgendwie akzeptiert, wir brauchen die Influencer, das ist die Zukunft, wir dürfen keine Scherze über sie machen. Und das fand ich als Erkenntnis aus dieser Verlagssuche, die ich da betrieben habe, auch irgendwie ernüchternd.
Total. Und weißt du, jetzt auch während du redest, habe ich gerade auch überlegt, stell dir mal vor, jeder würde jetzt nur noch Influencer sein. Wer macht dann überhaupt noch die normalen Jobs? Weißt du, wir müssen ja auch irgendwie unser Brötchen irgendwo herkriegen, wir müssen irgendwo einkaufen gehen, wir müssen unsere Haare schneiden, und wir brauchen ja auch noch andere Dinge.
Ja.
Und es ist ja wie so eine Sucht. Man möchte dazugehören, man möchte auch zu den oberen 10.000 gehören, und das schaffen halt einfach die wenigsten. Und ich glaube, das muss man immer wieder betonen, auch wenn junge Zuhörerinnen und Zuhörer zuhören, dass man einfach irgendwie eine Grundbasis braucht.
Absolut.
Und deswegen finde ich das total schön, das so auf die Schippe zu nehmen. Zumal ich auch persönlich dazu sagen muss, und das hatte ich dir vorhin schon mal im Vorfeld gesagt, als wir vor unserem Podcast gesprochen haben, ist es nicht so, dass wir auch viel, viel mehr im Außen leben als im Innern. Weil wir wissen, wie jemand aussieht. Wir wissen, was jemand für Sachen anhat. Ja, ob das Marke ist oder nicht. Wir sehen, was für ein Handtäschchen da dran ist. Je jünger, desto besser. Aber wir kennen eigentlich nicht mehr den Charakter eines Menschen. Und wir gucken nicht mehr, wie viel Herz ist hinter diesem Menschen. Egal, wo er herkommt, wie er aussieht, etc. Und das finde ich eigentlich das, was es so gefährlich macht, wenn wir uns nur in solchen Medien bewegen. Zumal wir ja auch nie wissen, was ist richtig, was ist falsch. Weißt du, jeder hat immer ein tolles Essen auf dem Tisch, jeder ist nur noch im Urlaub, jeder hat die geilste Wohnung, das tollste Auto. Und mir geht es auch ganz oft so, wenn ich dann Bilder sehe, dann sage ich ganz oft zu meinem Mann, wer ist denn das? Und dann sagt er das und das. Und da sind 10.000 Filter drüber gelegt. Und wenn du weißt, wie die Person im echten Leben aussieht, erkennt man sie gar nicht mehr wieder. Und ja, das erschreckt mich.
Das Schlimme ist ja, dass das echte Leben auch nicht mehr so bedeutsam ist. Also für junge Menschen, die den ganzen Tag da drin rumhängen auf TikTok, was interessiert die denn, wie die Person tatsächlich aussieht? Die werden diese Person wahrscheinlich niemals sehen und gucken sich das einfach nur an. Aber ich muss bei einer Sache noch einhaken. Tatsächlich ist es ja so, dass über zum Beispiel TikTok und Instagram inzwischen Authentizität, wie man das auch immer definieren will, sehr angesagt ist. Das heißt, junge Mädchen zum Beispiel sprechen extrem offen über ihre intimsten Probleme, über ihre Depressionen, über ihre bipolare Störung und so weiter in extremer Ausführlichkeit. Und das ist natürlich auch sehr attraktiv und vielleicht auch nicht schlecht natürlich für andere dann zu sehen, wie die tatsächlich echte Probleme haben. Also das ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite hast du natürlich vollkommen recht, das ist eine Scheinwelt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für Jugendliche deswegen so attraktiv, weil da tatsächlich reale Personen mit ihnen sozusagen ihre Probleme besprechen.
Ich meine, wir haben früher die Bravo gelesen, ja. Heute ist es dann halt eben im Internet. Und ich hätte immer die Sorge, auch als Mutter, wenn mein Kind sich so offen im Internet darstellt, was Internet vergisst ja nichts, ja. Ist das nicht auch eine Plattform für Trittbrettfahrer, um da noch wieder drauf zu treten?
Ja, es ist also da bin ich völlig bei dir. Wenn du eine 13-jährige Tochter hast, die da jeden Tag irgendwie Kosmetika bewirbt und aus ihrem Leben erzählt, also sehr kritisch, finde ich.
Aber
es gibt ja inzwischen auch Eltern, die von ihren Kindern leben. Also es ist alles extrem fragwürdig, das wissen wir ja alle, ja.
Aber Anne, ich meine, das ist ja noch der Punkt. Meine Tochter ist 14 geworden und die sagt mir heute, wie man sich richtig zu schminken hat. Die sagt, was ich da tue, ist so altertümlich und sagt, Mama, ich zeig's dir jetzt mal. Und ich habe noch nie von manchen Sachen, die die benutzt, irgendetwas gehört. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich meine, bis ich mal so ein, diese ganzen Schattenwegmacher und so weiter. Alles ein Irrsinn. Aber nichtsdestotrotz. Du hast vorhin schon gesagt, du nutzt die sozialen Medien selber für dich auch eben, um dein Buch präsent zu halten. Und gibt es noch irgendetwas, was für dich auch einen Anreiz hat, warum du soziale Medien benutzt?
Naja, wie gesagt, es ist ja, wenn du Fotos aus deinem Leben postest und Leute finden das gut, ist das ja, der Mensch ist ja auf Aufmerksamkeit gepolt. Ja, das merkst du ja selber. Also wenn Leute dann sagen, oh Mensch, Maike, ist ja mega, was du da machst, dann freut man sich ja, ne? Also dieser Drang nach.
Aber da muss man auch immer dazu sagen, weißt du, warum ich das mache? Ich mache das deswegen, weil ich gesagt habe, und das habe ich auch in meinem Brautladen immer getan, ich möchte Menschen verbinden. Ich möchte zeigen, wer steckt hinter diesem Menschen. Du bist Autorin, du bist Bankerin, du bist hast 6 Bücher geschrieben und du bist ja nicht umsonst dahin gekommen, sondern wir besprechen heute deinen Weg, wie du dahin gekommen bist, was war deine Motivation dazu und was hat dich dazu veranlasst, eben diesen Weg zu gehen. Und das ist nämlich auch so ein Punkt aus dem Netz, was ich immer finde, du sitzt da, urteilst, aber kennst gar nichts über den Menschen.
Stimmt.
Und mit Mensch Maike wollte ich den Menschen näher bringen.
Das finde ich auch
damit
toll.
Damit wir eine Verbindung haben.
Aber guck mal, das ist ja auch, du bist ja auch keine Influencerin. Du hast ja eine Mission. Du hast sozusagen ein Thema, was du hier sozusagen gut findest und dann damit verfolgst auf den sozialen Medien. Ne?
Auf jeden Fall.
Und bei mir ist es halt so, ich mache die sozialen Medien eigentlich auch nur, weil ich halt irgendwie für meine Bücher da irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen will. Ne? Also nicht, weil ich jetzt denke, ich bin so mega, dass jemand irgendwie wissen sollte, was ich so treibe. Also es ist natürlich auch ein anderer Ansatz. Und ganz ehrlich, es ist auch so ein bisschen, alle wollen berühmt werden. 50% der jungen Leute haben als Anreiz inzwischen, Content Creator zu werden, weil man dafür Geld verdienen kann und so weiter. Es geht schon ums Berühmtwerden. Und tatsächlich jetzt ich persönlich, mich interessiert das in dem Sinne überhaupt nicht. Mich würde interessieren, für etwas berühmt zu werden. Also ich würde gerne, ich würde gerne ein Drehbuch schreiben, was so genial ist, dass es einen Oscar gewinnt. Und dann würde ich gerne über den roten Teppich gehen. Ja, das wäre das, was ich mir so vorstelle.
Aber ja, genau. Und das ist nämlich wieder alles umgedreht. Ja, du bringst eine Leistung und zwar indem du etwas ganz Wertvolles geschrieben hast. Darüber wurde ein Drehbuch geschrieben oder du hast das vielleicht sogar selber noch mit kreiert und daraus wird ein toller Film entstehen. Und dann hat man sich das verdient. Genauso wie man früher Liedtexte geschrieben hat, genauso wie man Musik geschrieben hat oder Gedichte oder Kunst an den Mann gebracht hat.
Aber das ist ja auch eine Sache. Natürlich ist es für Kreative, sind die sozialen Medien natürlich in der Hinsicht ein Segen. Da sind natürlich Künstler, da sind Musiker, da sind Comedians, die man sonst niemals gekannt hätte. Also es hat immer zwei Seiten, ne? Also es gibt Comedians, die nur durch soziale Medien überhaupt in Erscheinung getreten sind jetzt. Und da muss man natürlich auch sagen, ist auch schön, ja, ist natürlich toll.
Du hast schon gesagt, allein vom Buch schreiben und Bücher verkaufen kann man nicht leben. Du hast einen Hauptberuf, du bist Bankerin. Mhm. Jetzt frage ich mich, 6 Bücher hast du geschrieben, wann schreibst du denn? Und wann hast du noch die Muße dazu zu schreiben? Weil du hast ja auch einen Vollzeitjob.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, also da muss ich erstens sagen, ich habe angefangen zu schreiben vor 14 Jahren. Das ist echt schon lange her. Ne? Also 6 Bücher in 14 Jahren ist jetzt auch nicht mehr so viel. Und da muss ich immer sagen, das ist interessant. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die schreibt nebenbei gerade ihren Doktor. Ja? Mhm. Ich sag mal, das ist deutlich anstrengender. Ne?
Aber also, den hast du ja auch noch nebenher.
Den habe ich vorher schon gemacht. Aber nee, aber ich wollte nur sagen, also es gibt Leute, die irgendwie mit einem Fulltime-Job in Frankfurt arbeiten und die nebenbei irgendwie für einen Ironman trainieren oder 3 Kinder zu Hause haben oder jetzt irgendwie noch einen Doktor schreiben. Also es ist alles nicht so, dass es unmöglich wäre. Das geht alles. Ja, man muss es aber wollen irgendwie. Ne? Und ich sage das immer, es gibt Leute, die Schreiben hassen und es gibt Leute, die das total lieben. Und wenn man das halt total liebt, dann macht man das ja gerne.
Was von Herzen kommt, geht an die Herzen. Jetzt möchte ich noch einmal zu sprechen kommen auf die Filmrechte von Fucking Famous. Mhm. Wie war denn das, Anne? Erzähl uns doch mal, wie ist man da auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise wie war das für dich, als das Angebot reinkam?
Naja, das war ein bisschen wie so vieles im Leben, glückliche Umstände. Also das Buch ist veröffentlicht worden Ende Mai und ich hatte einen alten ehemaligen Verleger von früher, der inzwischen ein toller Agent ist, also ein Literaturagent ist. Und mit dem war ich ein bisschen in Kontakt über zu diesem Fucking Famous. Und der hat dann gesagt, so, ich gucke jetzt mal, dass ich die Filmrechte vermittle. Und sieh da, 1-2 Wochen später hat er jemanden gefunden. Das ist eine tolle Filmproduktionsgesellschaft, die in München und in New York sitzt. Und 2 Produzentinnen, die haben gesagt, Thema und Geschichte sind super, das nehmen wir. Und das ist also, das sind natürlich auch glückliche Umstände dann, ne?
Aber wird das jetzt dann auch in Deutsch und in Englisch verfilmt?
Ehrlicherweise kann ich dir das nicht sagen. Also es dauert immer ganz schön lange. Aktuell wird nach einer Drehbuchautorin, Autor geguckt und die müssen dann erstmal mandatiert werden, dann müssen die das schreiben, ne? Und dann guckt man weiter. Also es geht nicht von heute auf morgen.
Was meinst du, wann wir dann den Film sehen können?
Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht in 2 Jahren. Wäre schön.
Das ist doch noch ein Riesenweg. Ach, aber das ist doch schon mal super. Das ist doch schon mal ein Riesenschritt dahin. Vielleicht kommt das ja dann noch alles so, wie du dir das gewünscht hast, dass du über den roten Teppich steigst, weil es so ein Riesenerfolg ist. Und vielleicht
ja, bitte.
Gibt mir noch einen Oscar.
Aber
ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich wünsche es dir. Wenn du dir das aussuchen dürftest, ne, hättest du irgendwie eine Traumbesetzung in der Hauptrolle?
Da habe ich natürlich mit Freundinnen von mir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Da waren natürlich jetzt auch von Produzentenseite so Namen wie jetzt die großen Namen. Nora Tschirner wurde da gesagt oder wer war da noch?
Finde ich gut.
Caroline Herfurth oder wie die alle. Das sind natürlich einige, die da gut passen würden. Aber ich persönlich jetzt finde eigentlich tatsächlich in Anführungsstrichen unverbrauchtes, unbekanntes Gesicht auch nicht schlecht, ja.
Könntest du dir auch vorstellen, selber da in dem Film zu spielen?
Ich bin deutlich älter als die Protagonistin, insofern würde das schon mal gar nicht passen. Und ich bin natürlich keine Schauspielerin, aber danke für das Kompliment, ich nehme es als Kompliment.
Also ich glaube, du hättest da echt die Qualitäten dazu. Absolut.
Danke.
Nein, Anne, weil das einfach, du lebst es ja auch, ne? Und du hast es ja auch erlebt, du hast es geschrieben. Und deswegen war für mich die Frage, ob du es nicht vielleicht auch selber machen wollen würdest.
Ich muss sagen, schön.
Oder die Mutter vielleicht der Hauptprotagonistin.
Die kommt nicht vor. Die ist die ist dummer, weil die ist verstorben in dem Fall. Also es ist gar nicht so.
Nee, da wollen wir das nicht. Aber du könntest als Geist wieder rauskommen.
Nee, besser nicht. Aber ich muss dir sagen, was ich toll fände, weil in dem Buch kommen einige prominente Personen vor. Mhm. Jetzt nicht mit Auftritten, aber zum Beispiel die gute Sabrina Setlur, die ich auch kenne. Mhm. Ich war früher großer Fan. Die kommt auch vor. Und es kommen ja einige andere auch vor, die da so durch die Szene laufen. Und ich fände es total cool, wenn die mitspielen würden.
Mega.
Ja, das fände ich schon sehr gut.
Mega. Auch Sabrina Setlur durfte ich auch kennenlernen. Freue ich mich auch. Die kommen vielleicht auch nochmal zu Mensch, Maike. Welche Träume und Visionen hast du für deine Zukunft?
Oh je, große Frage. Also was das Schreiben angeht, muss ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine Pause. Ich finde, 6 Bücher ist schon eine ganze Menge. Und ich habe dir ja gerade erklärt, es ist unfassbar schwierig, da irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, wenn da nicht ein Wunder geschieht. Ja, vielleicht durch meine Buchmesseparty, wer weiß. Nein, Spaß beiseite. Ich schreibe jetzt erstmal keine Bücher mehr und muss mal gucken, ob ich mich privat auf was anderes konzentriere und ansonsten bleibe ich weiter Bankerin. Ich bin sehr froh zu wissen, wo die Miete herkommt, ja. Und bin damit sehr zufrieden.
Aber du hast ja schon öfter gesagt, das war mein letztes Buch, ne? Und jetzt sind es ja doch schon 6.
Ja.
Erzähl uns doch mal, wie du jetzt, oder was deine Projekte sind für die Zukunft, gerade mit Fucking Famous. Mhm. Wo werden wir dich da sehen?
Fucking Famous mache ich eigentlich jetzt, also ich warte darauf, dass die Presse vielleicht Fucking Famous entdeckt, wie auch immer. Ansonsten machen wir, da freue ich mich sehr drauf, am 17.10. im Massiv Central hier in Frankfurt beim Florian Jöckel eine tolle Buchmesseparty. Die heißt Fucking Famous. Da werde ich lesen und das wird natürlich gefeiert. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten habe ich keine konkreten Pläne.
Ist das deine persönliche Feier oder werden da mehrere Bücher vorgestellt?
Nee, das ist, da bin ich ganz stolz. Der Florian macht die Party. Die soll auch gut werden. Es soll wirklich ordentlich gefeiert werden. Und das Buch dieser Party und die Lesung ist nur meins.
Wow. Du hast das gerade so bescheiden gesagt, deswegen musste ich da nochmal nachhaken. Entschuldigung. Tickets dafür gibt's wo?
Tickets braucht man Stand jetzt nicht. Das ist, der Eintritt wird frei sein. Das Massiv Central ist recht groß. Ich glaube, da kann man auch draußen sich aufhalten. Also du kennst es ja. Mhm. Schauen wir mal. Also aktuell ist der Eintritt frei.
Das ist ganz wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir uns da sehen. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass du uns Einblick gegeben hast in Fucking Famous, in die Welt der sozialen Medien. Auch ich habe heute wieder viel gelernt. Man muss auch vielleicht mal so ein bisschen hintergründig schauen. Also das ist auch so ein Punkt. Und nicht nur aus seiner Sicht die Dinge betrachten. Du hast vollkommen recht. Es gibt viele Sachen, die sind nicht so schön. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die sind wahnsinnig gut, auch für die Jugend. Und ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Und wenn man mehr über dich wissen will, sag noch mal ganz kurz deine Instagram-Adresse oder wenn man mehr über das Buch erfahren möchte oder eben auch über das Event.
Also man findet mich und da findet man inzwischen auch das Event direkt als ersten Post, zum Beispiel auf Instagram unter Anne Haßhagen, ganz einfach zu finden. Unter meinem normalen Namen Anne Haßhagen findet man mich auf Amazon, über Google und auf Instagram.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir bleiben fucking famous. Es war wundervoll, dass du heute mein Gast warst und auf ganz bald. Ich werde dabei sein bei deiner Lesung.
Ich freue mich auf dich. Sehr schön. Vielen Dank.
Ich danke dir, liebe Anne. Das war die heutige Folge von Mensch, Maike. Seid nächste Woche gerne wieder dabei und schaltet ein, denn ihr wisst ja, jede Woche ein interessanter Gast, jede Woche ein spannendes Thema und jede Woche fesselnde Gespräche. Frei nach Goethe, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Der Podcast Mensch, Maike, präsentiert von Radio Frankfurt, der Sound der Weltstadt.